Thema heute Morgen, das Leben in der Treue des Sohnes Gottes. Das Leben in der Treue des Sohnes Gottes. Ich habe mich ja gefreut über die Bruns-Übersetzung. Er hat ja im Vers 16 und auch am Ende nochmal das richtig übersetzt. Richtig im Sinne von gemäß dem Zusammenhang der Schrift. Grammatisch kann man das auch anders machen. Das ist immer das Problem, wir werden das dann gleich sehen. Also das Problem bei den Galatern war ja, dass da einige waren, selbst treue Brüder, die der Meinung waren, man muss Kompromisse machen und es müsste wieder etwas getan werden, um den Glauben sozusagen unter Beweis zu stellen oder um die Rechtfertigung zu rechtfertigen. Das heißt, der Mensch sollte noch etwas tun, sondern bei den Galatern ging es um die Beschneidung. Also, ihr müsst euch beschneiden lassen, sonst ist die Rechtfertigung nicht gültig. Und wir wissen ja, dass Paulus am Römerbrief ganz klar bezeugt, der Abraham hat geglaubt, bevor er beschnitten war. Also Beschneidung oder ähnliche Dinge haben keine Wirkung, was den Glauben betrifft. Das ist ja das Thema im gesamten Galaterbrief, Rechtfertigung nicht aus Gesetz, sondern aus Glauben oder aus der Gnade. Jetzt magst du natürlich sagen, das war vor 2000 Jahren, was geht uns das heute an? Und ich war in Arosa, die meisten von euch wissen das, wir haben auch dort heiß gerungen um diese Dinge, weil es immer wieder auch Brüder gibt, die doch in gewissen Fällen noch etwas hinzufügen möchten zu dem, was Gott uns schon geschenkt hat. Also das krasseste Beispiel wäre zum Beispiel, wenn jemand sagt, also Jesus alleine genügt nicht, du musst noch zum Beispiel das Buch Mormon lesen oder den Wachturm der Zeugen Jehovas oder dass die Helen Weiss den Adventisten gesagt hat oder was, das sind die extremen Beispiele. Aber es gibt auch ganz unterschwellige Forderungen, dass man sagt, Jesus ja, aber aus Gehorsamsgründen müsstest du eigentlich noch das und jene dazu tun. Also da wird dann mit dem Gehorsam argumentiert. Das habe ich also in den letzten zwei Wochen gehört, dass man sagt, das ist ein Gehorsamsakt. Und dann habe ich gefragt, ohne diesen Gehorsamsakt wirst du also nicht gerettet. Nein, 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 also gerettet bist du trotzdem. Gut, also, warum argumentiert man dann mit dem Gehorsamsakt? Wir sind gehorsam, wir sind treu, wir tun was Gutes, weil wir alles schon besitzen. Das ist ein ganz anderer Stand. Ja, das als Vorspann, wir haben die Worte ja gehört. Ich möchte im Einzelnen auf die Verse eingehen, in der gewohnten Weise. Und Galater 2, Vers 16 ist ja gleich ein solcher Paukenschlag. Und wenn du eine Bibelübersetzung hast, wie Elberfeld oder Luther, eben nicht Bruns und noch ein paar andere, die das richtig machen, dann hast du Gelegenheit, falls du es noch nicht gemacht hast, hier in deinem Bibelvers, Galater 2, Vers 16, gleich das ein oder andere Wort zu streichen. Also Paulus sagt hier, wir nehmen wahr oder wir wissen, dass ein Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt ist, wenn nicht durch Treue Christi Jesu. Auch wir glauben an Christus Jesus, auf dass wir aus Treue Christi gerechtfertigt werden und nicht aus Werken des Gesetzes. Da aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt werden wird. Es steht das Wort für Glauben, das mehrheitlich, wenn es um diese Frage geht, Rechtfertigung, Rettung mit Treue wiedergegeben werden sollte. Das ist auch der Hauptanteil der Bedeutung dieses Wortes. Glauben, Treue, Vertrauen. Also Paulus sagt hier im ersten Vers, wir werden nicht aus Werken gerechtfertigt, sondern durch die Treue des Christus. Durch die Treue des Christus. In der Bibel steht vielleicht durch Glauben an Jesus. Das ist grammatisch durchaus machbar in diesen Versen, das so zu machen. Denn wir haben die Möglichkeit, den zweiten Fall im Grundtext um das Objekt zu binden oder subjektiv zu übersetzen. Beides ist richtig. Hier entscheidet der Glaube oder ja, der Zusammenhang der Schrift entscheidet, wie ich das mache als Übersetzer. Wenn ich also der Meinung bin, mein Glaube rettet mich, primär, dann muss ich schreiben, Glauben an Jesus. Wenn ich aber im Zusammenhang der Schrift erkenne, dass seine Treue, sein Glaube das Ausschlaggebende war, damit ich überhaupt glauben kann, dann heißt es also hier in diesem Vers, wäre es ein Widerspruch, wenn wir alle dreimal mit an übersetzen, sondern wir müssen zunächst übersetzen, ich werde nicht gerechtfertigt, wenn nicht durch die Treue Jesu, und dann glauben wir an Christus. Das ist richtig, im Mittelteil des Verses. Und dann am Ende auch, dass wir aus Treue Christi, nämlich nicht aus meinem Glauben an Jesus, da wäre ich nicht gerechtfertigt, sondern aus der Treue Jesu gerechtfertigt werde. Also hier ist ein Grundsatz zu erkennen in diesem Vers, der da heißt, die Gnade Gottes wirkt nur auf der Grundlage der Treue Jesu und nicht aufgrund von Werken. Und warum? Paulus sagt, damit sich niemand rühme. So einfach ist das. Und ich möchte noch drei Verse zitieren aus Römerbrief und Epheser, die das unterstützen. Wir kommen da öfter drauf zurück. In Römer 3, Vers 28, Kapitel 3, ist das bekannte Kapitel der Rechtfertigungslehre, wo sie ganz besonders betont wird. 3, 28 sagt Paulus im Römerbrief, denn wir rechnen, dass der Mensch im Glauben gerechtfertigt wird, ohne Zutun von Gesetzeswerken. Im Glauben, ist die Frage, welcher Glaube ist das oder welche Treue? Wir kommen noch drauf. Also ohne Zutun von Gesetzeswerken. Kapitel 3, Vers 20, ein paar Verse vorher. Warum? Weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden wird. Denn durch Gesetz ist Erkenntnis der Verfehlung oder Sünde. Und Epheser 2, 8 und 9 ist ja ein bekannter Text, der das ähnlich ausdrückt. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben, und das nicht aus euch. Da kannst du schon wieder fragen, durch Glauben, was ist das dann für ein Glauben oder für eine Treue, wenn das nicht aus uns ist? Nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühmt. Also, ganz klare Aussagen, die wir hier finden in der Schrift, die uns zeigen, dass Rechtfertigung, Rettung, all diese Dinge eigentlich nicht aus uns kommen, sondern dass es ein Geschenk ist, dass er das gemacht hat. Und jetzt, weil das so ist, jetzt glaube ich an Christus. Jetzt glaube ich an Gott. Jetzt glaube ich an all das, was er mir geschenkt hat. Also mein Glaube, meine Treue, ist eine Folge dessen, was Gott schon vorher getan hat. Das ist ganz wichtig, dass man das erkennen darf. In Galater Kapitel 3, in Versen 22 bis 24, heißt es ja dann weiter, die Geschriebene, also das Wort Gottes, der Christus eigentlich, jedoch zusammen verschließt, Achtung, alle unter der Verfehlung oder der Sünde. Auf dass die Verheißung aus Glauben oder Treue Jesu Christi den Glaubenden gegeben werde. Nochmal überlegen. Also das lebende Wort, der Christus, hat uns zusammen verschlossen unter der Verfehlung oder Sünde, damit die Verheißung aus seiner Treue kommt, weil da kann keiner von sich aus rauskommen. Wir sind alle zusammen verschlossen in der Sünde oder Verfehlung. Niemand kann sich aus eigener Kraft daraus befreien, sagt Paulus hier, sondern jetzt kommt die Verheißung der Befreiung aus dem Glauben oder der Treue Jesu Christi, Galater 3, 22. Weiter als 23. Aber vor dem Kommen des Glaubens, oder vor dem Kommen des Christus, vor dem Kommen der Treue, wurden wir unter Gesetz bewacht, als Zusammenverschlossene auf den Glauben hin, der künftig enthüllt werden sollte. Daher ist das Gesetz unser Pädagoge geworden oder Erzieher hinein in Christus, auf das wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Das Gesetz hat also eine Aufgabe, nämlich die Erziehung hin zu Christus, die Vorbereitung auf den Christus. Der unter Gesetz lebte, der musste erkennen, ich kann das gar nicht erfüllen. Ich bin unfähig, das Gesetz zu erfüllen. Ich brauche jemanden, der mich daraus befreit. Ich brauche jemanden, der das Gesetz sozusagen für mich erfüllt. Das war ja der Christus. Es gibt noch einen Grundsatz oder einen weiteren Grund dafür, dass das Ganze ohne Werke stattfindet. Nämlich, wir wissen aus der Schrift, dass Gott alles zum Ziel bringen will. Wenn Gott alles zum Ziel bringen will, ist von allein aus diesem Grund heraus das Wirken des Menschen unsinnig und widersprüchlich. Denn dann wäre ganz sicher, dass niemand zum Ziel kommt. Also er bringt alles zum Ziel und deshalb muss die Leistung der Treue, des Glaubens, der Rechtfertigung aus Gott herauskommen oder in ihm gegründet sein und damit in Christus und nicht in uns. Denn in Römer 5, Vers 18 lesen wir ja die bekannten Worte, so wie es daher durch eines Menschen Übertretung hinein in alle Menschen zur Verurteilung kam, also auch durch ein rechtgemäßes hinein in alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Also der eine Mensch, Adam, hat sozusagen alles verdorben, eine Übertretung und alle sind verurteilt. Und ich kenne keinen Menschen, der in den letzten 6000 Jahren gelebt hätte, der nicht von Adam abstammt. Also alle sind hineingenommen. Und jetzt hat Gott das andere gemacht. Er hat eine Rechtsgrundlage gelegt, ein rechtgemäßes Verfahren sozusagen in Gang gesetzt, um jetzt wieder alle Menschen da hineinzunehmen, nämlich zur Rechtfertigung des Lebens. Dass das die meisten der Glaubenden nicht glauben können, ist nicht unser Problem, das ist das Problem Gottes, weil er diesen Glauben ja als Geschenk verteilt, nach Römer 12, Vers 3. Also wer den Glauben geschenkt bekommt und sehen darf, dass Gott alles zum Ziel bringt, wird natürlich dann auch in seiner Bibelübersetzung all die Stellen, die wir schon bis jetzt gelesen haben, richtig lesen und nicht den Glauben als Eigenleistung darstellen. Also, Paulus sagt hier, Galater 2, 16, nicht aus Werken, sondern durch die Treue Christi. Die Treue Jesu ist die Grundlage, dass wir glauben können. Die Treue Jesu ist die Grundlage, dass wir gerechtfertigt werden. Nicht unsere Werke. Also das erste an in diesem Vers kannst du streichen und das dritte an kannst du auch streichen, falls du es noch nicht gemacht hast. Es gibt noch zwei Belege dafür, Römer Kapitel 3 in dem Rechtfertigungskapitel, nämlich die Verse 22 und 26. Vers 22 sagt Paulus, Gottes Gerechtigkeit aber durch Treue Christi Jesu. Wenn ich jetzt lese, Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus, dann würde das doch heißen, weil ich glaube, wirkt Gottes Gerechtigkeit. Das heißt, mein Glaube ist die Veranlassung für seine Gerechtigkeit. Ist das nicht ein bisschen hochmütig? Und genau das glauben die meisten der Glaubenden. Aber wahrscheinlich haben sie nicht realisiert, was sie da glauben. Also hier steht, Gottes Gerechtigkeit wirkt durch die Treue Jesu Christi hinein in alle, die glauben. Natürlich müssen wir Gänsefüßchen glauben, ist ja ganz logisch. Aber die Gerechtigkeit Gottes wirkt nicht durch meinen Glauben hinein in alle, die glauben. Das ist doch Unsinn. Sondern durch die Treue Jesu ist diese Wirkung garantiert. In Vers 26 Römer 3 sagt er als Ziel, dass der gerecht sei, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der aus der Treue Jesu ist. Da muss man nochmal drüber nachdenken. Gott rechtfertigt und ist deshalb gerecht, weil der gerechtfertigt wird, aus der Treue Jesu gerechtfertigt wird und nicht, weil ich so gut bin. Also Gott rechtfertigt mich, weil ich so einen tollen Glauben habe. Das wäre Eigenleistung. Und genau das steht nicht da. Ich habe ein Zitat von Heinrich Langenberg. Nicht, dass die Hörer auf der Kassette dann sagen, das hat der Wolfgang Einhard erfunden. Das kannst du, man hat es bei Bruns schon gelesen am Anfang, fand ich gut. Und jetzt sagt Heinrich Langenberg, das ist ein Satz, den muss man sich auf der Zunge gehen lassen. Heinrich Langenberg, was der sagt, pass auf. Aus Treue Jesu ist tatsächlich jeder, die gesamte Menschheit, die durch Christus für Gott erkauft ist. Deshalb sagt Paulus auch nicht einschränkend, nur der da glaubt an Jesum, sondern den Ausglauben oder Treue Jesu. Na, sagt es mal den Glaubenden, dass in der Treue Jesu jeder Mensch erfasst ist. Wer kann das schon glauben? Ne? Das kannst du nur glauben, wenn du das Wort wörtlich nimmst. Wenn du weißt, dass Gott alles zum Ziel bringt, durch Gericht oder durch Gnade. Wenn du weißt, was der Heilsplan Gottes ist, dann kann man das sehen. Dann darf man das glauben. Und jetzt wollen wir uns nicht überheben, weil wir das glauben dürfen, sondern wir dürfen beten, dass auch die, die uns nahestehen, irgendwann das verstehen dürfen. So haben wir hier in diesem Vers eine interessante Darstellung der Rechtfertigungslehre der Schrift, die uns sagt, aus der Treue Jesu darf ich glauben an Jesus, damit ich aus seiner Treue gerechtfertigt werde. Also eine ganz klare Linie, die uns hier geschenkt ist. An Christus Glauben ist also nur möglich, weil er treu war, aufgrund seiner Treue. Es ist nur möglich, dass ich an ihn glauben kann, weil er die Vorleistung erbracht hat. Deshalb darf ich jetzt glauben. Und das ist doch genau das, was auch die anderen Apostel sagen. 1. Johannes 2, Vers 2 zum Beispiel, dass der Christus die Sühnung betreffs unserer Verfehlungen ist. Prima, sagt jetzt der Glaubende, aber du musst weiterlesen. Nicht allein aber betreffs der unseren, sondern auch betreffend die des ganzen Kosmos oder ganzer Welt. Auch recht. Also, die Sühnung des Sohnes, dessen der treu war, reicht für den ganzen Kosmos. Und jetzt sagen die meisten Glaubenden, aber die Leute wollen ja nicht, das reicht zwar aus, er hat es gemacht, aber die meisten Leute wollen das gar nicht und deswegen gehen sie für immer verloren. Dann wäre dieses Opfer des Sohnes, wie wir am Ende dann der Stunde feststellen werden, völlig sinnlos gewesen, wenn das zutreffen würde. Es war noch etwas notwendig, Paulus schreibt es in seinem Auferstehungskapitel, 1. Korinther 15, er sagt, wenn aber Christus nicht erweckt worden ist, so ist demnach auch unsere Verkündigung sinnlos und sinnlos auch euer Glaube. Also es gehört nicht nur das Opfer dazu auf Golgatha, sondern gleichzeitig auch noch, wie uns die Schrift sagt, die Auferstehung, die ja die Vermögenskraft Gottes ist für die Umsetzung seines Heilsplans. Wenn das Opfer geschehen wäre und Christus wäre im Tod geblieben, wäre das genauso gewesen, als wenn er nicht gestorben wäre. Er musste auferstehen, um dass diese Rechtsgrundlage Gottes zur Wirkung kommen konnte. So, Vers 17, Galater 2, Vers 17, sagt Paulus weiter, wenn aber auch wir selber, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, als Verfehler oder Sünder befunden wurden, wäre Christus demnach ein Diener der Verfehlung oder der Sünde, das möge nicht gefolgert werden. Uns hat er irgendwie einen anderen Ausdruck, habe ich eben vergessen. Vielleicht kannst du nochmal gucken, Galater 2, Vers 17. Ein Diener der Verfehlung. Also die Gegner dieser Rechtfertigungslehre der Schrift sagen ja, wenn das so ist, wenn also wir totale Sünder sind, selber gar nichts machen können, unser Glaube uns nicht rettet, sondern seine Treue uns rettet, dann würde das bedeuten, dass Jesus jetzt ein Diener der Verfehlung ist, weil er rechtfertigt die Verfehlung oder Sünde. Er sagt also, ihr seid alle Sünder, aber ich tue mal so, als wäre das nicht so und ich lösche das einfach aus oder so ähnlich. Ein Diener der Verfehlung oder der Sünde, was hat uns geschrieben?
Dann könnte nun ja Christus selbst die Schuld treffen, dass er uns zur Sünde verleitet und das ist doch unmöglich.
Ach gut, also er übersetzt das etwas frei, aber es trifft den Sinn. Das würde also bedeuten, Jesus ist ein Förderer der Sünde, so wird das dargestellt. Und das ist eine völlige Verkennung der Tatsachen, sondern wir hören ja hier, wir suchen gerechtfertigt zu werden, ganz langsam. Und jetzt haben wir schon gelernt im Vers 16, wie das funktioniert. Nämlich in und durch Christus, das ist der erste Weg. Also wie suchen wir gerechtfertigt zu werden, wenn wir schon dieses Wort gebrauchen wollen, was hier steht, ich kann es nicht wegmachen. Also wenn ich das schon suche, wenn ich schon etwas suche, dann nur in Christus. In und durch Christus, wie es der Vers 16 sagt. Römer 3, das Rechtfertigungskapitel, es kommt immer wieder vor, in Vers 24 steht noch etwas, wie das geht, nämlich gerechtfertigt sind wir in seiner Gnade. Also erstens in Christus, zweitens in seiner Gnade. Römer 5, Vers 1, wir werden gerechtfertigt aus Glauben oder Treue Jesu, aus seiner Treue. Also aus Glauben, aber nicht mein Glaube, sondern sein Glaube, seine Treue. Übrigens, da gibt es Stellen im Gründerbrief, mir fällt das gerade die Stelle nicht ein, aber wisst das ja. Gott ist treu, steht da. Da steht das Wort für Glauben. Also da übersetzt niemand, Gott glaubt, weil das eben nicht passt. Also aus Glauben, aus Treue Jesu. Und der vierte Punkt, wie suchen wir gerechtfertigt zu werden? In Christus, in seiner Gnade, aus Glauben. Drittes, Römer 3, Vers 20, ohne Gesetzeswerke, also nicht aus Gesetz. Wo ist hier unsere Leistung? Wo ist hier meine Leistung? Gibt es eine Leistung zur Erreichung der Rechtfertigung durch Gott? Gibt es keine Leistung. Es gibt eine Folgeerscheinung dieser Tatsache, dass wir gerechtfertigt sind, nämlich, dass wir das jetzt glauben dürfen. Wir dürfen glauben, er hat es gemacht. Und deshalb ist diese Bemerkung der Gegner, vor allem auch der Judaisten, völlig fehl am Platze. Die sagen, jetzt ist dieser Christus, den ihr predigt, ein Diener der Verfehlung geworden, denn der bügelt einfach alles glatt. Die größte Verbrecher macht er jetzt gerecht, und das kann doch nicht sein. Und so denken viele, glauben da heute. Und deswegen muss ich mich anstrengen, muss ich jetzt ordentlich glauben, damit er auch einen Grund hat, mich zu rechtfertigen. Weil sonst kann er das nicht machen. Aber was hat Langenberg geschrieben? Auch die, die nicht glauben, sind schon gerechtfertigt. Die wissen das nur nicht. Was sagt Jesus in Johannes 16? Ihr werdet nicht gerichtet, weil ihr Sünder seid, sondern weil ihr nicht glaubt, dass ich bezahlt habe. Das ist was ganz anderes. Also wir haben alles. Auch die, die nicht glauben, haben das. Und sie müssen lernen, dass sie es haben. Sie müssen Glauben geschenkt bekommen, dass sie es sehen. So, und jetzt zu dieser Behauptung hier nochmal im Vers 17. Ist Jesus nun ein Diener der Verfehlung? Paulus sagt, das möge nicht gefolgert werden. Das ist eine ganz bestimmte Formulierung, die eine totale Ablehnung zum Ausdruck bringt. Also auf diese Weise überhaupt nicht. Ist keine Diskussionsgrundlage. Denn es ist ja was ganz anderes passiert. In Galater 3, 22, ich erinnere nochmal dran, heißt es, die Geschriebene, das Wort, der Christus, hat alle zusammen verschlossen unter der Verfehlung, auf das die Verheißung aus Glauben oder Treue Christi den Glaubenden gegeben werde. Das ist ja die Grundlage dafür. Und jetzt hat Gott was gemacht. In 2. Korinther 5, 21 ist ja der Schlüsseltext. Jetzt hat dieser gerechte, fehlerlose Christus, der zwar Fleisch der Verfehlung hatte, er hatte ja unser Fleisch, sagt der Hebräerbrief, aber ohne Sünde, das heißt ohne Verfehlung. Er hatte das gleiche Fleisch, aber ohne Verfehlung. Jetzt macht Gott etwas und sagt, in 2. Korinther 5, 21 steht das, er hat jetzt diesen Christus für uns zur Verfehlung oder zur Sünde gemacht. Das heißt, dieser absolut Gerechte hat alle Sünden aller Zeiten, alle Verfehlungen, die es jemals gegeben hat, auf sich genommen. Er ist zum größten Sünder geworden, den es jemals gegeben hat. Zum größten Sünder. Damit wir, wie der Korintherbrief sagt, 2. Korinther 5, damit wir Gerechte werden. Jetzt frage ich mich wieder, wo ist meine Leistung in diesem Vorgang? Ich kann doch da gar nichts dafür. Mich hat kein Mensch gefragt, ob ich von Adam abstammen will. Mich hat kein Mensch gefragt, ob Jesus für mich bezahlen soll. Das hat Gott einfach so gemacht. Also habe ich doch keine Veranlassung heute zu sagen, mein Glaube ist die Grundlage meiner Rechtfertigung. Das ist doch völliger Unsinn. Sein Glaube, seine Treue, seine Vorleistung, das ist es, die mich rettet. Das ist es, was mich weiterbringt. Das ist es, was mich rechtfertigt. Und nicht meine Leistung. Und es ist ja, man kann es nicht laut genug sagen und immer wieder predigen, wie es nun die Glaubenden aus dieser Zwangslage befreit werden. Was machen denn die Religionen und die Gemeinden und was es immer noch geben mag? Ihr kennt das wahrscheinlich noch besser als ich. Ich komme ja aus einer Sekte, da herrschen andere Gesetze. Aber man will die Menschen doch immer an eine Leistung binden, damit sie bei dieser Gemeinschaft, wo sie sind, bleiben. Also wenn du das so machst, wie wir dir das sagen, dann wirst du gerettet. Anstatt die Glaubenden in die Freiheit zu entlassen, nämlich die Freiheit des Christus, die uns sagt, Ich, Christus, habe für dich alles gemacht. Du musst gar nichts mehr machen. Du musst das nur glauben, dass das so ist. Und dann streng dich gefälligst an, wie ein ordentlicher Mensch zu leben, damit auch die unsichtbare Welt sieht, dass der da glaubt, das ist wirklich echt, weil der tut auch so in seinem Leben, als würde er das glauben. Verstehst du, meine Leistung ist doch nur eine Bestätigung dessen, was ich schon längst habe, wenn ich denn was leisten kann. Und wenn einer gar nichts leisten kann, wir haben in der Rosa darüber gesprochen, wo sind die Glaubenswerke des Jakobus bei einem, der total deprimiert ist, bei einem, der vielleicht sogar ans Bett gefesselt ist und gelähmt und nur noch mit dem Kopf wackeln kann oder was? Oder Hermann weiß das, wie das ist. Wo kann jemand etwas leisten, vielleicht im Gebet noch, in einer solchen Lage? Was für Werke willst du von jemandem fordern, damit er gerettet wird, wenn er körperlich unfähig ist, etwas dafür zu tun? Also es ist völliger Unsinn, die Leistung des Menschen an die Rechtfertigung zu binden. Rechtfertigung und Rettung ist ein Werk Gottes. Es geschieht in seiner Treue. Mein Handeln ist lediglich, dass ich das glauben darf. Und das kann ich auch glauben, wenn ich völlig handlungsunfähig bin zu irgendwelchen guten Werken. Und Vers 18 weist nun Paulus darauf hin, wie gefährlich das ist, dieses Denken. Wie gefährlich es ist, alte Zustände wiederherstellen zu wollen. Denn er sagt, denn wenn ich das, was ich ablöste, dieses nochmals erbaue, er meint das Gesetz, also das, was erledigt ist, wenn ich das wieder hervorhole, dann stelle ich mich selbst als Übertreter hin, sagt er. Also er wird selber zum Übertreter, wenn er das, was Gott schon längst erledigt hat, nochmal tun will. Die Handschrift ist zerrissen, das liebt kennen alle. Die Handschrift wurde an den Pfahl auf Golgatha genagelt, Kolosser 2, Vers 14. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn an den Pfahl nagelte. Also wer mit dem Christus gestorben ist, wer das glauben darf, was auf Golgatha passiert ist, hat mit den Satzungen, Gesetzen, den Grundelementen, wie man es auch übersetzen kann, dieses Kosmos nichts mehr zu tun. Kolosser 2, Vers 20, wenn er mit dem Christus den Elementen, also den Dingen, die in diesem Kosmos, das ist ein Militärausdruck, so in einer Reihe stehen, die alles organisieren, wenn ihr mit diesen Elementen dieses Kosmos gestorben seid, mit dem Christus, was unterwerft ihr euch noch den Satzungen, als lebtet ihr noch in dieser Welt oder in diesem Kosmos? Also der Christus hat selbst das alles auf Golgatha erledigt. Es gibt, natürlich halten wir die Verkehrsgesetze, er kommt gleich wieder ein ganz Schlauer und sagt, ja, wir sind ja nicht gesetzlos, natürlich nicht, wir sind unter dem Gesetz des Christus, keine Frage. Hier geht es primär auch um das Gesetz vom Sinai, weil das war ja das Problem damals bei den Galatern. Aber man kann auch im weiteren Sinne das Gesetz der Sünde und des Todes darin mitsehen, weil alle Gesetzlichkeit, die an Religion gebunden ist, ist hinfällig. Das ist doch das Wichtige, was wir heute verstehen sollen. Auch Religionsgesetze einer Kirche fallen darunter. Das sind Elemente dieses Kosmos, der mit Christus, mit der Heilsveranstaltung Gottes überhaupt nichts zu tun. Also, der alte Mensch ist sogar mit an den Pfahl gebracht. Römer 6, Vers 6. Erkennt doch endlich, sagt Paulus hier, dass unser alter Mensch zusammen an den Pfahl gebracht wurde mit Christus damals auf Golgatha. Auf dass der Leib der Verfehlung, das Fleisch, was wir jeden Tag im Spiegel sehen, dass der Leib dieser Verfehlung oder Sünde unwirksam sei. Was heißt denn das? Unwirksam heißt ohne Auswirkung. Ich sage jetzt ein ganz gefährliches Wort. Egal wie groß du als Sünder bist, das ist unwirksam gemacht in Christus. Wenn du das allerdings als Berechnungsgrundlage für schlechtes Handeln benutzt, wirst du in Gericht kommen, damit du lernst, dass dieses Geschenk nicht zu missbrauchen ist. Aber die Tatsache steht fest, der größte Verbrecher auf dieser Welt ist auch gerechtfertigt. Nur der kann das noch nicht glauben. Er wird das glauben müssen oder lernen müssen, das zu glauben. Ich habe in der Rosa auch die Geschwister gefragt, habt ihr was dagegen, dass Gott einen Weg gefunden hat, alle zum Glauben zu führen? So, heb die Hand, dann bist du ein Heilsegoist. Das hat niemand die Hand gehoben. So weit würde niemand gehen. Also, Wir müssen wissen, wenn Gott alles zum Ziel bringt, auf diesem Weg, Gnade oder Gericht, dann macht er das auch. Sein Wille geschieht immer. Das bezeugt die Schrift. Und wenn das Paulus sagt, wenn ich das nochmal erbaue, das was schon erledigt ist, also wenn ich diese Handschrift wieder hervorhole und sie wieder benutze als Rechtsgrundlage für mein Leben, dann wäre ich zum Übertreter. Warum denn? Weil Gott dieses Gesetz in Christus erfüllt hat. Weil Gott in Christus auch das Gesetz der Sünde und der Verfehlung erledigt hat für alle. Wenn ich also jetzt wiederum mich unter diese Gesetze stelle, für die Christus schon bezahlt hat, werde ich ein Übertreter des göttlichen Willens oder als Übertreter des Willens Gottes hingestellt und würde fordern, dass Christus nochmal für mich stirbt. Ich würde fordern, dass das alles nochmal passiert. Und dann passiert noch etwas, Galater 5 erklärt uns das Paulus, wenn ihr das wieder machen wollt, ich lese mal die Verse 2 bis 4, siehe ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Das war ja die Forderung der Werksgläubigen des ersten Jahrhunderts, besonders bei den Galatern. Ich bezeuge aber noch einmal jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Das ist das Ergebnis. Und jetzt erkennen wir, wie gefährlich das ist, wenn wir Dinge, die Gott schon geregelt hat, jetzt noch einmal selber regeln wollen. Das ist also eine Gesetzesübertretung. Es gibt noch ein Beispiel, das Paulus benutzt, um uns diesen Unsinn vor Augen zu führen, im Römerbrief Kapitel 7, 8 und 9. Er benutzt ja als Beispiel eine Art Gegenüberstellung. Ich lese mal die beiden Verse, Römer 7, 8 und 9. Er sagt, die Verfehlung oder Sünde aber nahm durch das Innenzielgebot die Gelegenheit wahr und bewirkt jede Begierde in mir. Denn ohne Gesetz ist die Verfehlung, Achtung, erstorben oder gestorben. Ich aber lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, lebte die Verfehlung auf. Also nochmal langsam. Das ist eine interessante Argumentation, betrifft das nochmals Erbauen. Also er sagt hier, das Gesetz ist sozusagen erledigt und ich bin durch dieses Gesetz der Verfehlung gestorben. Also es hat eine Trennung stattgefunden. Wenn ich gestorben bin, also du hast, dein Nachbar schuldet dir irgendwas, der stirbt, dann gehst du am Friedhof, an den Grabstein und sagst, jetzt will ich mein Geld wieder. Du kannst so lange stehen. Ne? Also du kannst von dem gestorbenen Nachbarn nichts mehr kriegen. Jetzt sagt uns hier das Wort, wir sind der Verfehlung oder Sünde gestorben. Also diesem Gesetz, das uns unter diesen Zustand zwingt, sind wir gestorben. Wenn, und sagt Paulus hier, wenn ich das wieder ändern will, dann würde doch die Verfehlung oder Sünde wieder auferstehen. Das ist sein Argument in Römer 7. Also wenn ich diesen Zustand für mich ändere, würde das bedeuten, ich komme wieder unter Gesetz, ich bin wieder ein Verfehler, ich brauche wieder einen, der für mich stirbt. Also eine Umkehrung des Heilsplans Gottes. Und das ist Unsinn. Es ist ja ein für alle Mal erledigt. Wir sind dem Gesetz gestorben, sowohl dem Gesetz vom Sinai, als auch dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und das sagt er jetzt im Vers 19. Denn ich starb durch Gesetz, dem Gesetz, auf das ich Gott lebe. Ich bin mit Christus an den Pfahl gebracht worden. Ich starb durch Gesetz, dem Gesetz. Eine interessante Feststellung. Das heißt, wer gestorben ist, ist frei vom Gesetz. Und genau das war das Ziel des Gesetzes, dass die Leute sterben, damit sie frei werden. Das war das Ziel des Gesetzes, das Christus erfüllt hat. Er hat das Gesetz vervollständigt und erfüllt als Einziger. Und jetzt ist niemand mehr an dieses Gesetz gebunden. Also wir sind mit dem Christus, diesem Gesetz, gestorben. Es kann dieses Gesetz keine Forderungen mehr an uns stellen. Weder das Gesetz vom Sinai, noch das Gesetz der Sünde und des Todes. Und heilsplanmäßig kann ich diesen Gedanken ausdehnen auf alle Religionsgesetze, auf alle Kirchengesetze, die mich irgendwie unter eine menschliche Weisung binden wollen, die mit der Schrift nichts zu tun hat. Und wenn das doch die Glaubenden verstehen würden, dann wären sie frei und nicht bedrückt. Nachteil, sie könnten dann in jede Gemeinde gehen, wenn sie überall das Gleiche hören, dann könnte es passieren, dass der Pastor der einen Gemeinde, weil er das vielleicht nicht so gut macht, seine Mitglieder verliert, die gehen dann woanders hin, das können wir ja nicht machen. Also wir müssen die Leute an uns binden. Und das geschieht durch Gesetzesforderungen. Paulus hat noch ein Beispiel, um das deutlich zu machen, im Römer Kapitel 7, er benutzt das Verhältnis zwischen Mann und Frau dazu. Und auch das ist wichtig, dass wir das verstehen. Er sagt Römer 7, 3 und 4, demnach daher, solange der Mann lebt, wird die Frau eine Ehebrecherin genannt, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann stürbe, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. Leuchtet jedem ein. Und jetzt die Schlussfolgerung, Vers 4. Also auch ihr, meine Brüder. Ihr wurdet dem Gesetz getötet durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, den Auserstorbenen, Erwecktwordenen, auf das wir Gott Frucht brächten. Das ist doch genau das, was bei uns passiert ist. Da ist einer gestorben, nämlich Christus, ist auferstanden. Jetzt sind wir getrennt von der Sünde, haben einen neuen Mann geheiratet, der heißt auferstandener Christus und sind keine Ehebrecher, weil ja unser alter Zustand, nämlich die Verfehlung, gestorben ist. Der hat keinen Anspruch mehr an uns, weil wir mit dem Christus gestorben sind, ist sozusagen die Verbindung getrennt. Jetzt bin ich mit dem Auferstandenen verheiratet, vorher war ich mit der Sünde verheiratet. So könnte man das auch erklären. Also durch meinen Tod mit Christus hat die Verfehlung keine Chance mehr, weil ich bin jetzt gestorben. Ich stehe jetzt am Friedhof und will von mir was, aber da ist nur noch ein Grabstein. Und jetzt bin ich mit dem Christus auferstanden, habe einen neuen Mann geheiratet und stehe unter einem ganz anderen Gesetz, nämlich dem des Christus. Und das versucht er hier zu erklären. Und wenn wir gestorben sind, ist also die Folge, dass wir jetzt, Galater 2,19, Gott leben. Das heißt, unser ganzes Leben ist jetzt ein Gottesleben, weil wir sozusagen in dem Christus auf Golgatha mitgestorben sind, mit aufgestanden sind, wir sitzen mit, die ganzen mit Christus stellen, kannst du jetzt anführen. Also es ist mit ihm alles schon passiert. Und damit sind wir in einem ganz neuen Zustand. Und das erklärt uns Paulus hier oder den Galatern und damit auch uns, dass durch diesen Wechsel wir in eine ganz neue Situation gekommen sind. Und im Römerbrief Kapitel 6 nennt er das Rechnen. Im Römerbrief Kapitel 6 geht es ums Rechnen. Er sagt, rechnet euch, bleibend, übersetzt keine Bibel, steht aber dort, rechnet euch, bleibend der Verfehlung oder Sünde gestorben zu sein. Also ich muss rechnen. Die Gottesrechnung heißt, Christus hat das für mich gemacht. Ich bin mit ihm gestorben. Ich bin mit ihm auferstanden, habe also einen neuen Mann und die alte Verbindung, Sünde, ich, ist aufgelöst. Jetzt heißt es Christus, ich. Also und alles, was ich jetzt lebe, da kommen wir noch hin, ist Christus Leben. Ganz gefährlich übrigens für Leute, die das als Berechnungsgrundlage für schlechtes Tun benutzen. Aber ich habe schon gesagt, die werden durch Gericht gehen müssen oder auf eine Erziehungsschleife geschickt, wie ich gerne sage, damit sie lernen, dass man sowas nicht macht. Also wir leben jetzt dem Gott, wir rechnen mit dem, was Christus gemacht hat. Das Blut des Christus ist die Grundlage gewesen für diese Befreiung. Hebräerbrief Kapitel 10 lehrt uns, dass das ein für alle Mal geschehen ist. Jetzt sind wir mit ihm an den Pfahl gebracht. Und jetzt nochmal die Frage, wann war denn das? Wann ist denn das passiert? Also wenn ich meine Bibel lese, war das vor etwa 2000 Jahren. Am Anfang unserer Zeitrechnung, vor etwa 2000 Jahren, sind wir mit dem Christus an den Pfahl und an das Holz auf Golgatha gekommen. Diese Pfahlstellung, sagt Paulus im Philipperbrief, hat viele Feinde. Ganz klar, die einen wollen was tun, die anderen wollen, dass Christus nochmal dahin geht und so weiter. Also es gibt die vielfältigsten Vorstellungen. Und jetzt heißt es hier, Galater 2, Vers 20, kommt zu dem gefährlichen Vers, der vorletzte. Und nicht mehr, wenn das so ist, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, sagt Paulus. Was ich also jetzt im Fleisch lebe, ich im Fleisch und du im Fleisch, das, was du morgens im Spiegel anguckst, was ich in diesem Fleisch lebe, lebe ich im Glauben oder der Treue. Und jetzt kommt ein Nebensatz. dem des Sohnes Gottes, der mich liebt und sich selbst für mich daneben gegeben hat. Ich mache mal das Experiment und lese euch mal den griechischen Text vor, mit deutschen Worten, aber wörtlich. Jetzt hören wir genau hin, was im Grundtext steht an dieser Stelle und guck, was deine Bibel übersetzt hat. Es ist ein Skandal. Also, im Grundtext steht, ich lese griechisch wörtlich, was aber nun ich lebe, im Fleisch, im Glauben ich lebe, dem des Sohnes des Gottes, des Liebenden mich. Das ist griechisch, mit deutschen Worten. Hast du gemerkt, den Nebensatz? Also, was ich nun lebe im Fleisch, im Glauben ich lebe, an den Sohn Gottes steht in meiner Bibel, steht gar nicht im Grundtext. Im Glauben ich lebe, Nebensatz, dem des Sohnes Gottes. Halleluja, muss man jetzt sagen, dass das so ist. Verstehst du? Und die Bibelübersetzer glauben nicht, was da steht, weil sie meinen, ich muss was leisten, damit Gott mich rettet. Wenn ich aber weiß, dass das andersrum ist, kann ich auch übersetzen, was dort steht. Also wir leben das, was wir im Fleisch leben, in der Treue oder im Glauben des Sohnes Gottes. Also ich lebe gar nicht mehr. Alles, was ich im Fleisch lebe, ist sein Leben. Natürlich ist das gefährlich. Jetzt kannst du sagen, jede Sünde, die ich mache, die hat Jesus gemacht. Weil er lebt ja schließlich mein Leben. Wenn du so rechnest, dann wäre das Berechnung. Sondern Kolosser 3, Vers 3, unser Leben ist zusammen verborgen mit Christus in Gott. Das ist doch nur möglich, weil das so ist. Weil jetzt ich im Glauben und der Treue des Sohnes lebe. Deswegen ist mein Leben zusammen mit ihm verborgen in Gott. In Gott. Deshalb kann ich was Gutes tun. Deshalb ist das, was Petrus sagt, ich lebe jetzt die übrige Zeit im Fleisch, den Willen Gottes. Eben, das kann ich jetzt. Das könnte ich nicht, wenn es nicht das Christusleben in mir wäre. So ist also der Leib erstorben, sagt Paulus, oder gestorben, der Geist aber lebt. Das heißt, mein ganzes Leben hat eine ganz andere Dimension erhalten. Es hat einen ganz anderen Stellenwert. In allen Daseinszuständen, in denen ich mich befinde, gehöre ich dem Herrn, Römer 14, 8. Ob wir leben, ob wir sterben, egal was passiert. Ich füge noch hinzu, ob wir sündigen, weil wir sind Sünder, wir gehören dem Herrn. Natürlich mache ich das nicht planmäßig. Natürlich mache ich das nicht aus Berechnung. Aber man muss es mal ganz deutlich und laut sagen, wie viele gequälte Seelen laufen durch diese Welt und glauben, dass ihre Sünde sie von Christus trennt. Nein, er hat dafür bezahlt. Das Leben, was du im Glauben lebst, lebst du in seinem Glauben, wenn du das ohne Berechnung tust. Und wenn du es mit Berechnung tust, wirst du dafür auf einer Erziehungsschleife geschickt. Wirst du dafür in einer Gerichtssituation lernen müssen, dass das nicht geht. Er wohnt in unseren Herzen. Er hat die Liebe in uns ausgegossen. Römer 5, Vers 5. Wir sind göttlicher Natur und so weiter. Es gibt eine Fülle von Bibeltexten, die uns helfen, das zu verstehen. Also, alles, was ich jetzt lebe im Fleische, lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich liebt, nicht geliebt hat, der mich liebt, denn er liebt mich ja immer noch. Das ist nicht eine Sache gewesen, die mal passiert ist. Es ist ein Dauerzustand und er hat sich für mich daneben gegeben. Also ist das jetzt ein Leben für ihn. Und deswegen kann ich nach Römer 12, Vers 1 auch können wir unsere Leiber darstellen als lebendes, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das könntest du gar nicht, wenn Christus nicht unser Leben leben würde. Wenn Christus nicht in uns wäre. Wenn das nicht Tatsache wäre, was Paulus hier schildert in Galater 2, Vers 20. Nur aus dieser Grundsituation heraus, dass ich jetzt sein Leben lebe, in seinem Glauben lebe, in seiner Treue lebe, kann ich auch all die anderen Forderungen erfüllen, die hier scheinbar uns gestellt sind, nämlich uns als heilig darzustellen. Wie funktioniert denn das sonst, wenn er es nicht macht? Wir können es doch nicht. Also ist ein Leben für ihn. Er ist für alle gestorben, auf dass die Lebenden nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie starb. 2. Korinther 5, Vers 15. Und so sind wir nach Johannes, 1. Johannes 3, 14, aus dem Tod in das Leben hinein weitergeschritten, sagt uns Johannes wörtlich dort. Wir sind in das Leben hinein weiter geschritten. Nochmal ein Zitat von Heinrich Langenberg zu diesem Vers. Er sagt, hier ist nicht mein Glaube an den Sohn Gottes gemeint, sondern der Glaube oder die Treue des Sohnes Gottes, die er dadurch beweist, dass er mich liebt und sich selber für mich dahingibt. Deshalb wird Christus hier auch als der Sohn Gottes bezeichnet, weil sein Versöhnungstod der Beweis seiner Treue ist. Also nicht mein Glaube, sondern dein Glaube ist das Entscheidende. Oder wenn du Treue sagst, klingt es manchmal noch besser. Also, er liebt uns, nicht er hat uns geliebt. Diese grammatische Form kann man auch als Vergangenheit übersetzen, aber das macht keinen Sinn, denn seine Liebe hat doch nicht aufgehört. Also muss ich die Form der Wiedergabe wählen, die auch grammatisch richtig ist, indem ich hier den Indikativ Aorist, das mal mit den Fachbegriffen, falls einer auf der Kassette, der das hört, Grammatik kann. Also das ist etwas, was passiert ist, aber andauert. Das ist bis heute so geblieben. Deswegen sagte er vorhin in dem Vers, mir fällt eben nicht ein, wo es war, das ist bleibend geschehen. Also ein Zustand, der anhält. Er ist für unsere Übertretungen gestorben, er liebt uns, er hat für alles bezahlt und das ist nach wie vor dasselbe, es hat sich nichts geändert in den letzten 2000 Jahren. Ich komme zum letzten Vers, 2 Vers 21, wo Paulus nun sagt, ich lehne die Gnade Gottes nicht ab, denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz käme, wäre Christus demnach umsonst gestorben. Ein gewaltiges Wort. Wenn ich die Gnade Gottes ablehne, was lehne ich denn da ab? Wer oder was ist denn die Gnade Gottes? Christus ist die Gnade Gottes. Titus 2, Vers 11. Denn auferschieden ist die Gnade des Gottes, Rettung bringend allen Menschen. Christus ist auferschieden. Also wenn ich die Gnade ablehne, lehne ich Jesus ab. Gnade und Wahrheit ist durch Jesus geworden, sagt Johannes. Und nur in dieser Gnade ist Rechtfertigung. Jetzt macht Paulus noch einen obendrauf. Er weiß ja manchmal gar nicht, wie er das ausdrücken soll. Und in Römer 3, 24, kommt zurück, wir haben es schon gehört, finden wir ja noch die Steigerung. Er sagt, deshalb werden wir geschenkweise gerechtfertigt. Geschenkweise in seiner Gnade durch die Erlösung in Christus Jesus. Ja, wenn das ein Geschenk ist, frage ich nochmal, was kann ich denn da tun, damit ich was geschenkt kriege? Hast du das schon mal probiert? Wenn du von einem was geschenkt haben willst, wie machst du denn das? Wie bringe ich dem das bei? Ne? Ist äußerst schwierig. Kinder können das halt, die gehen am Schaufenster und sagen, ich hätte das gerne. Ne? Und der Vater steht daneben, dann wird das gekauft. Aber hier ist das anders. Das heißt, das geht überhaupt nicht. Paulus sagt, das ist ein Geschenk. Und wenn das ein Geschenk ist, kann ich nur Danke sagen. Und indem ich Danke sage, bestätige ich, dass ich dieses Geschenk erhalten habe. Also Rechtfertigung, ein Geschenk. Wir haben gehört, in Christus ist alles gerechtfertigt. Sogar der nicht glauben kann, ist gerechtfertigt. Ich darf glauben. Jetzt kann ich Danke sagen. Danke, dass du für mich für alles bezahlt hast. Und jetzt passiert noch etwas. Römer Kapitel 5, Vers 15. Auch hier wieder der Paulus mit einer Steigerung, die ganz wichtig ist. Und interessant war in der Rosa, als ich das gepredigt hatte, kamen hinterher ein paar Brüder und einer mit der Bibel, die hat er angestrichen und ich sage euch gleich wo, ich lese das mal den Vers. Jedoch ist nicht wie die Übertretung, also auch die Gnadengabe. Also zwischen Übertretung und Gnadengabe muss ein Unterschied sein. Wie erklärt Paulus jetzt? Er sagt, denn wenn in der Übertretung des einen die vielen starben, wie viel mehr, ganz wichtig, wie viel mehr wurde die Gnade Gottes und die Schenkgabe in Gnade der des einen Menschen, Jesus Christus, hinein in die vielen überfließend. Muss man nochmal in Ruhe drüber nachdenken. Also, die Übertretung des einen, aufgrund der Übertretung des einen, sind die vielen gestorben. Wer ist denn das? Wer sind denn die vielen? Da hat nämlich alle eingestrichen, viele und nicht alle in seiner Bibel. Da habe ich da jetzt, sage ich nochmal, einen Menschen von den vielen, der nicht gestorben ist und von Adam abstammt. Also ich habe noch nie einen getroffen, der von Adam abstammt und nicht gestorben wäre. Wie viele sind denn das dann? Sind die vielen alle, die von Adam abstammen? Hat er gesagt, ja. So. Und die vielen in Christus sind jetzt andere viele. Ja, ne, eigentlich nicht, ne? Sind dieselben vielen. Also das Wort viele lenkt viele ab, obwohl es dieselben Menschen meint. Und die Theologen sind ganz schlau, die verwenden dann noch ein anderes Wort. Die sprechen von einer Kooperation. Sie sagen die Kooperation des Adam und die Kooperation des Christus als Körperschaft. Es sitzen etliche in den Gemeinden, die gar nicht wissen, was das Wort bedeutet, macht aber nichts. Hauptsache der Theologe hat schlau geredet. Also die Kooperation in Christus, die Körperschaft in Christus und die Körperschaft in Adam, die werden getrennt. Das heißt also, in Adam ist eine ganz andere Körperschaft als die, die in Christus ist. Und deswegen kann der MacArthur sagen in seiner Studienbibel, Paulus gebraucht das Wort alle in zwei verschiedenen Bedeutungen. Einmal meint er alle in Adam und einmal alle in Christus. Und die haben miteinander überhaupt nichts zu tun. Frage ich mich nur, wo die in Christus herstammen, die alle. Ob die nicht vom Adam abstammen. Also ihr seht, man versucht ja mit Klimmzügen den Heilsplan Gottes auf den Kopf zu stellen und das Gott alles zum Ziel bringt, wegzumachen. Paulus sagt, wenn das geschieht, wäre ich zum Ungerechten, haben wir gelernt, wäre ich ein Übertreter. Also wenn das nicht so ist, sagt Paulus hier, wenn jetzt wieder das von Werken abhängt, wenn meine Gerechtigkeit wieder wichtig wird, dann ist Christus umsonst gestorben. Das ist die Schlussfolgerung. Und damit wären wir auch am Ende der Betrachtung, denn alles, was geleistet wurde von der Seite Gottes, ist völlig freiwillig von ihm geschehen. Und wer den Heilsplan Gottes mal studiert und weiß, warum diese Schöpfung überhaupt ins Dasein kam, nämlich zur Belehrung der Engelwelt, der kann auch verstehen, warum der Mensch eigentlich völlig unschuldig in diese Situation geraten ist und deshalb Gott ganz freiwillig und geschenkweise alles wieder ändert. Und wenn wir das glauben können, Halleluja, wenn nicht, dürfen wir das lernen, das zu glauben, denn es wird die Zeit kommen, in der alle das glauben können. Der Allerletzte wird es am schwersten haben, denn er wird wohl die längste Zeit im Gericht sein, um das zu lernen. Ich fasse zusammen. Paulus lehrt hier im Galaterbrief, insbesondere in diesen Versen, dass wir nicht aus unserer Leistung gerechtfertigt werden, sondern alleine aufgrund der Treue des Christus. Und wenn wir das ändern wollen, wenn wir wieder Gesetze halten wollen, um gerechtfertigt zu werden, machen wir uns selber zu Übertretern und fordern ein neues Opfer von Christus. Wir sind mit dem Christus auf Golgatha an den Pfahl gebracht. Wir sind mit ihm gestorben. Es ist alles erledigt. Jetzt lebt der Christus in uns. Und alles, was wir machen, ist ein Leben in und mit Christus, auch wenn uns das manchmal nicht gefällt. Es ist trotzdem sein Leben. Das benutzen wir nicht als Berechnungsgrundlage für schlechtes Handeln, das sei fern, sondern wir stellen damit fest, wenn wir anders denken, wäre Christus umsonst gestorben. Und das geschehe nicht. Wir danken Gott, dass wir in der Treue des Sohnes leben dürfen. Amen.
Amen.